Ja, ich habe euch eine schöne, frohe Botschaft mitgebracht. Der Herr ist auferstanden. Es geht noch ein bisschen besser, oder? Nochmal. Also, der Herr ist auferstanden. Halleluja, Amen. Ja, keine Sorge, ich weiß schon, dass heute nicht Ostern ist. Wir haben den 16. November, aber wir sind Calvary Chapel. Wir gehen Buch für Buch und Vers für Vers durch die Bibel. Und heute sind wir in Markus Kapitel 16 angekommen. Aber das ist auch nicht schlimm, ne? Die gute Botschaft der Auferstehung, die ist für jeden Tag im Jahr. Und lass uns einmal den Text lesen. Markus Kapitel 16, die ersten 14 Verse. Und ich benutze meistens die Elberfelder Übersetzung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jene glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie den, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprechen willst durch dein Wort. Und genau das bete ich jetzt, dass du das tust heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Also der dunkelste Punkt des Evangeliums, der liegt jetzt 3 Tage hinter uns. In der Finsternis stirbt Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und damit erfüllt sich genau das, was hunderte Jahre vorher durch den Propheten Jesaja geschrieben ist. Und ich lese Jesaja 53, Abvers 3 bis 6. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Zu Gott lud unsere Schuld, unsere Sünden auf seinen Sohn Jesus. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesus trug unsere Sünde, um uns zu retten, uns zu befreien. Das ist auch der einzige Weg. Es reicht eben nicht, ein guter Mensch zu sein, Gutes zu tun und Böses zu lassen. Wir können uns den Himmel nicht verdienen durch unsere Leistung, indem wir irgendwie Punkte sammeln oder so. Oder unsere Schuld irgendwie abarbeiten, durch gute Taten 20 Vaterunser sprechen oder so. Das funktioniert einfach nicht. Vorhin auf dem Weg hierher habe ich Radio gehört und dann wurde so berichtet über einen Professor, der jetzt ein neues Buch geschrieben hat. Und er sagt, ja, manche Menschen, die sind mehr gut und weniger böse oder andere sind mehr böse und weniger gut. Und das könnte man auch messen. Keine Ahnung, ob wir das messen können, aber Gott kann es messen. Ja. Er kennt unser Herz ganz genau und vor ihm zählt nicht, ob wir weniger gut sind oder mehr gut. Vor ihm, sein Anspruch ist höher, sein Maßstab ist höher. Er ist perfekt. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und deshalb trennt die Sünde uns von Gott immer. Und das sagt die Bibel ganz klar. Und deine Religion oder deine religiösen Werke werden dich nicht retten. Niemals wirst du deine Sünden von alleine los. Und deshalb hat Gott es für dich gemacht. Jesus trug deine Sünde am Kreuz. Er ist für dich gestorben. Er hat für dich bezahlt. All deine Schuld ist beglichen. Und darf ich vorstellen, das ist der Gott, der dich liebt. Nicht irgendwie so eine kosmische Energie, so Yin-Yang oder Chakra-mäßig. Nee, das ist ein persönlicher Gott. Ein Gott, der dich kennt und der dich liebt und der dir nah sein möchte. Dass er sogar seinen eigenen Sohn für dich opfert. Als Jesus am Kreuz starb, da hat Gott den Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. Das Allerheiligste war jetzt nicht mehr abgetrennt. Und was das für ein Bild auch ist, ja, und was das für eine Wahrheit ist. Das Opfer für Sünde ist gebracht, der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Und jetzt ist Gemeinschaft, jetzt ist Beziehung möglich. Aber wenn wir das so predigen, haben wir noch nicht das ganze Evangelium gepredigt. Ja, Jesus, der ist für meine Sünden gestorben, das stimmt. Aber es ist halt auch noch nicht alles, noch nicht das ganze Evangelium. Der Tod Jesu allein, der kann uns nicht retten. Das Kreuz ist noch nicht genug. Viele, viele Tausende wurden damals durch Kreuzigung hingerichtet. Also nicht falsch verstehen, das Kreuz ist notwendig, unbedingt. Ohne Kreuz geht gar nichts. Aber es reicht auch nicht. Oder anders gesagt, das Kreuz ist nicht der Punkt, wo Gott sagt, jetzt bin ich fertig. Mein Sohn ist tot, ihr seid frei und gut ist. Nee, Gott möchte uns noch so viel mehr geben oder schenken. Nämlich, dass wir die Angst vor dem Tod verlieren. Und deshalb geht Gott einfach noch einen Schritt weiter. Erst besiegt Jesus mit seinem Tod die Sünde und den Teufel. Und jetzt geht er noch einen Schritt. Mit seiner Auferstehung besiegt Jesus auch noch den Tod. Er besiegt nicht nur den Teufel, sondern er besiegt den Tod selber. Und deshalb brauchen wir das Kreuz und wir brauchen die Auferstehung. Wir brauchen beides. Und es gibt zwei Auferstehungen, sagt Jesus. Die Auferstehung zum Gericht und die Auferstehung zum Leben. Jeder wird irgendwann mal lebendig und muss sich vor Gott verantworten. Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also entweder hast du nicht geglaubt, hast ohne Jesus gelebt, hast Jesus abgelehnt, dann trägst du deine Sünde selber. Und es heißt Hölle und Verdammnis. Oder du hast an Jesus geglaubt, ihm vertraut, hast das für dich angenommen, dass Jesus deine Sünde für dich trägt. Dann hast du die Auferstehung des Lebens mit Jesus Christus. Und wie wunderschön ist das denn, ne? Dass das Leben nimmer vom Tod begrenzt ist, dass der Krieg oder Hunger oder Verkehrsunfälle und Krankheiten nimmer das letzte Wort haben, sondern dass ich dem Herrn vertrauen darf und dass er das letzte Wort hat. Das ist so schön und wunderbar und so wichtig auch. Kennt ihr diese Geburtstagsgrüße, Hauptsache gesund? Kriege ich öfters mal Hauptsache gesund. Und ich stehe dann immer kurz da und denke, soll ich jetzt was sagen? Und derjenige meint es ja gut, gell? Aber es ist falsch, es ist so falsch. Nicht Hauptsache gesund, Hauptsache gläubig. Ja, Gesundheit, das ist gut, das ist wichtig, aber sie rettet dich am Ende auch nicht. Hauptsache gläubig, das ist das Allerwichtigste. Denn dann weiß ich, wo ich hingehe. Das ist das Einzige, was mir Sicherheit gibt, dass ich am Ende nicht als Verlierer dastehe. Die beste Gesundheit, die führt zum Tod. Sorry, wenn ich das mal so sage. Sport ohne Ende, Fitness, vegetarisch, vegan leben, Zellverjüngerung, egal was, jeder Tag kommt dem Tode näher. Und wisst ihr, wann der deutsch-französische Krieg war? Das ist schon eine Weile her, das war 1870-71. Und 4 Jahre später wurde die Französin Jeanne Calment geboren. Sie war der älteste wissenschaftlich bestätigte Mensch in der Neuzeit. Geboren ist sie 1875 und gestorben am 4. August 1997. Und sie wurde 122 Jahre alt und 164 Tage. Als junges Mädel begegnete sie Vincent van Gogh und den beschrieb sie später als schmutzig, schlecht gekleidet und unhöflich. Und sie überlebte 2 Weltkriege, sie sah 23 französische Präsidenten kommen und gehen. Mit 100 fuhr sie noch Fahrrad, mit 110 wohnte sie noch allein und mit 117 ist sie dann ins Pflegeheim gezogen. Und sie führte ihre Langlebigkeit auf Olivenöl, Schokolade und täglich ein Glas Portwein zurück. Und erst vor 2 Wochen, so habe ich gelesen, ist der älteste Deutsche gestorben mit 110 Jahren. Mit 110, ja. Aber er ist auch gestorben. Also von 10 Menschen sterben am Ende immer 10. Und die Sterblichkeit der Menschen, die liegt bei 100%. Und so viel Joghurtkulturen und Brokkoli kannst du gar nicht essen. Und so viel Olivenöl und Portwein kannst du gar nicht trinken, um den Prozess aufzuhalten. Am Ende wartet der Tod, denn er blüht uns alle. Und genauso sicher wie der Tod werden wir dann vor unserem Schöpfer stehen. Und deshalb darf es nicht heißen, Hauptsache gesund, sondern es muss heißen, Hauptsache gläubig. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Psalm 104, die Verse 29 und 30. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken, du nimmst ihren Lebensatem weg. Sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Gott nimmt den Menschen das Leben. Das ist brutal irgendwie, aber er ist der Herr. Und dann ringt er mit uns im Sterben. Wenn der Mensch ein Leben lang gottlos lebt, dann kommt der Punkt, wo Gott noch einmal ringt mit dem Menschen. Spätestens am Sterbebett, wenn es dann soweit ist. Und ich habe das schon oft erlebt in der Klinik, wo ich arbeite. Viele machen dann zu, wenn du von Jesus erzählst, aber viele sind auch offen und dankbar dafür. Denk an den Mann am Kreuz neben Jesus. Ja, ich habe es verdient, hier zu hängen. Ich habe den Tod verdient. Und Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und du darfst immer hoffen und beten für den Sterbenden bis zum Ende. Denk nie, jetzt bringt es auch nichts mehr. In dem Zustand bekehrt sich der nie und nimmer. Und ich kann mich dann an eine Situation erinnern oder an zwei Menschen, die konnten nicht mehr sprechen, weil sie so mit der Atmung beschäftigt waren. Und ich habe ihnen von Jesus erzählt und sie gefragt, ob sie Jesus ihr Leben geben möchten. Und die konnten nicht mehr sprechen. Und der eine, der hat genickt. Und der andere hat leider den Kopf geschüttelt. Aber wir entscheiden nicht, wenn es zu spät ist, wenn es keinen Wert mehr hat. Das entscheidet Gott. Wir dürfen das Evangelium verkünden, beten und hoffen und bis zum letzten Atemzug. Aber lasst uns nochmal lesen, die ersten 5 Verse in Kapitel 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Was ich so schön finde, Markus erzählt hier von den Frauen, die für Jesus unterwegs sind. Das beginnt schon ein Kapitel vorher bei der Kreuzigung. Gott hat sie auserwählt, Zeugen zu sein. Zeugen für Jesu Tod, für seine Grablegung und jetzt hier für seine Auferstehung. Ja, sie waren auch mit Jesus gewesen. Sie waren ihm auch nachgefolgt und sie haben Jesus demütig gedient. Anders als die 12 Jünger manchmal. Schlagt mal Markus Kapitel 10 auf, wenn ihr möchtet. Ja, das sind Männer, die wollen was bewegen, die Dinge in die Hand nehmen. Das sind Macher. Die streben nach Ruhm und Ehre. Und deshalb spielen sie auch PlayStation oder Xbox und siegen den Endgegner. Strike. Deshalb meinen sie, alles besser zu wissen. Deshalb wollen sie neben Jesus sitzen oder wollen der Erste sein. Und deshalb muss Jesus mit ihnen reden. Hey Jungs, das ist es nicht. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um Dienst. Es geht ums Dienen. Markus 10, ab Vers 42 bis 45. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und so dient unser Herr Jesus. Sein Leben zu geben, sein Leben hinzugeben für andere. Das ist Liebe, die nicht für sich sucht, sondern für andere da ist. Und wer spiegelt diese Liebe wider? Die Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Sie haben Jesus einfach gedient und sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Sie haben keine großen Reden geschwungen und Jesus gesagt, was er zu tun oder zu lassen hat. Die Jünger, die sind alle weggelaufen. Und außer Johannes war von ihnen niemand bei der Kreuzigung. Aber die Frauen, die waren da, die haben es miterlebt. Gott hat sie auserwählt als Zeugen seines Sterbens, als Zeugen seiner Grablegung und jetzt als Zeugen seiner Auferstehung. In Lukas 8 lesen wir, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 mit ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuza, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Lukas berichtet hier von den Jüngerinnen Jesu, von Frauen, die Jesus nachfolgten. Sie dienten mit ihrer Habe, sie dienten mit dem, was sie hatten. Sie haben sich nicht erst was geliehen oder was erarbeiten müssen, sie haben gedient mit dem, was da war. Und du kannst mit dem, was du hast, Gott dienen. Du kannst mit dem, was du kannst, Gott dienen. Mit dem, was er dir bereits gegeben hat. Du musst nicht erst studieren oder auf die Bibelschule gehen. Du brauchst nicht erst eine besondere Salbung zu empfangen, um Jesus zu dienen. Und denk bloß nicht, ach, ich weiß doch nichts, ich kann doch nichts. Nicht so wie du bist, kannst du ihm dienen. Mit vielleicht dem wenigen, das bisschen, was du hast. Stell dich ihm einfach zur Verfügung und er wird dich gebrauchen. In den kleinen Dingen oder in den großen. Vertrau ihm einfach und sag's wie Jesaja. Herr, hier bin ich, sende mich. Doch wir denken als Lieber, werde ich anerkannt? Bin ich dann wer? Was denken die Leute von mir, um mich rum, in der Gemeinde und außerhalb? Und so haben die Frauen nicht gedacht, bestimmt nicht in dem Ausmaß wie die Jünger. Und sie haben erlebt, dass Jesus sich ihnen zuwendet, so wie er sich jedem Menschen zuwendet. Weil er jeden Menschen liebt. Und ihm jeder Mensch gleich wert und gleich wichtig ist. Die Frauen haben nicht nach Macht und Anerkennung gestrebt. Sie wollten bei Jesus sein und ihm dienen. Mit dem, was sie hatten, ganz einfach. Und Gott gibt ihnen eine besondere Rolle bei seinem Sterben und bei seiner Auferstehung. Er hat nicht die 12 Jünger zu seinen Zeugen gemacht. Es waren die treuen und demütigen Frauen. Und es sollte uns alle demütig machen. Wir alle sind auf seine Gnade angewiesen. Wir alle versagen, so wie die Jünger. Und zu Jesus zu stehen und ihm dienen, das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer alles schön. Du erlebst Dinge, die unheimlich wehtun können. So wie die Frauen, die mit ansehen mussten, was mit Jesus passierte. Sein Sterben, sein Tod und auch die Grablegung. Und zu erleben, wie Jesus ins Grab gelegt wurde, das hat ihr Herz zerrissen. Und jetzt aber am dritten Tag gehen sie zu diesem Grab und sie wissen, ihr Herr, Jesus ist tot. Aber er muss doch noch gesalbt werden. Und das ist so, wie wenn wir noch nachträglich den Kranz aufs Grab legen wollen heute. Die Frauen wollten den Leichnam noch nachträglich salben. Das haben sie am Freitag nicht mehr geschafft, weil der Sabbat schon begann. Sie wollen ihm noch die letzte Ehre erweisen, wollen ihm Gutes tun, wollen ihm dienen. Aber sie wissen natürlich auch, das Grab ist zu, es ist verschlossen. Wie kriegen wir den Stein weg, fragen sie. Wer hilft uns da? Die Wachen bestimmt nicht. Im Gegenteil, die sorgen dafür, dass das Grab auch zu bleibt. Und jetzt habe ich noch ein Bild. Genau. In der Zeit, 1. Jahrhundert, waren die Felsengräber die typische Bestattungsform wohlhabender Juden in Judäa, besonders rund um Jerusalem. Ärmere Menschen wurden dagegen meist in einfachen Erdgräbern bestattet. Die Gräber wurden in Felsen oder Hügelwände gehauen. Sie bestanden aus einer Vorkammer und einem oder mehreren Seitennischen, in die man die Leichname legte. Nach etwa einem Jahr wurden die Knochen in kleine Steinkästen gelegt und erneut in die Grabkammer gestellt. Das sparte Platz. Der Stein war ein rollbarer Verschlussstein. In der Regel war es eine große, runde Steinplatte, die in einer kleinen, geneigten Rinne vor dem Grab rollte. Man konnte sie also vorwälzen oder wegwälzen. Diese Rinne machte es leicht, den Stein nach unten vor die Öffnung zu rollen, aber viel schwerer, ihn zurückzubewegen, ja, bergauf. Wer wälzt uns den Stein von dem Grabestür, fragten sie. Solche rollbaren Steine waren selten und teuer, meist in Gräbern von reichen oder hohen Priestern. Und wir wissen, Jesus kam in das Grab von Josef von Arimathea, einem wohlhabenden Ratsherrn. Und die Rollsteine, die hatten einen Durchmesser zwischen 1 und 2 Metern und wogen mehrere hundert Kilo, sogar bis zu einer Tonne. Weiter mit Vers 4 und 5. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Ja, der Stein ist weg, sie gehen rein in die Gruft und dann sitzt ein Engel. Und dann die Frauen so, oh cool, ein Engel. Nee, gar nicht, das haben sie nicht erwartet. Die waren jetzt schockiert und völlig fertig mit dem Nerven. So eine Begegnung mit einem Engel, das ist nicht unbedingt was Schönes, das kann ganz beunruhigend sein. Ja? Johannes hat Ähnliches erlebt. Jedenfalls versetzt es uns in Ehrfurcht und in Staunen und so viel Heiligkeit, das zwingt uns in die Knie. Verse 6 bis 8. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, der hier gestorben ist, der jetzt hier im Grab gelegen hat. Der ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, aber was heißt das? Das haben diese Jünger sich auch gefragt. Jesus hatte immer wieder davon gesprochen, dass er sterben und aber auch, dass er vom Tod auferstehen wird. Zum Beispiel in Markus 9, als er oben auf dem Berg war, verklärt in seiner Herrlichkeit, den Jüngern erschien. Quasi als Vorschau erlebten Johannes, Jakobus und Petrus schon vorher die Verherrlichung Jesu auf dem Berg der Verklärung. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemanden erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist das, aus den Toten auferstehen? Ja, was ist das, aus den Toten auferstehen? Und schauen wir uns mal Jesus' Dienst an auf der Erde. Er hat doch auch Tote wieder lebendig gemacht. Und es gibt genau drei Geschichten, sind uns bekannt, wo Jesus Tote auferweckt. Die von seinem Freund Lazarus, der war ganze 4 Tage tot und begraben. Dann die Geschichte von der Witwe, die auch noch ihren Sohn verlor. Und die dritte von der Tochter des Jairus. Sie war todkrank und als Jesus zu ihr kam, war sie schon gestorben. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Jedenfalls war nichts mehr zu machen. Sie war tot. Aber Jesus geht zu dem Mädchen und sagt, steh auf. Und dann steht sie auf, geht umher und bekommt dann auch was zu essen. Und vorher hatte Jesus noch gesagt, das Mädchen schläft nur. Ja, das kann man missverstehen. Das war bildliche Rede. Das sehen wir auch, als Lazarus starb in Johannes 11. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben. Gemeint ist also mit, das Mädchen schläft nur, sie ist eingeschlafen oder entschlafen, also tot. Und jetzt aber hat Jesus sie aufgeweckt, sie lebt wieder. Sie lebt aber in dieser Welt und in dieser Zeit. Es ist nicht die Auferstehung, von der wir bei Jesus reden. Es ist was anderes, es ist ein Zeichen. Sie wacht auf vom Tod, sie wird ins Leben zurückgeholt und sie wird wieder lebendig, so wie sie ist mit ihren 12 Jahren. Sie freut sich ihres Lebens, ist die Freude ihres Papas und wird langsam größer und größer, erwachsen. Und dann wird sie irgendwann von der Kutsche überfahren und stirbt. Oder stirbt an einer Krankheit, Pest oder Cholera oder so. Oder sie wird so richtig, richtig alt. Dann fällt sie irgendwann hin, stürzt, wird bettlägerig, wird immer schwächer und schwächer und verscheidet. Und keine Ahnung, wir wissen nichts, was aus dem Mädchen wurde. Ob sie ein langes oder ein kurzes Leben hatte. Aber wir wissen, Jairus hatte Jesus gerufen, um seine Tochter zu retten. Und Jesus macht hier deutlich, nur weil das Mädchen gestorben ist, heißt es nicht, dass ich nichts machen kann. Und hat Jesus eigentlich jeden von den Toten auferweckt? Jeden, der in seiner Nähe war? Nein, das hat er nicht. Einen ganz bestimmt nicht, Johannes den Täufer. Und ihm hätte man ja sagen können, der wäre doch wirklich wichtig gewesen. Doch das war nicht Gottes Wille. Und Jesus sagt ganz klar, der Vater ist es, der lebendig macht. Haben wir vorhin auch im Psalm 104 gesehen. Er nimmt den Lebensatem weg und er erschafft wieder Leben. Er ist der Gott, der Tote lebendig macht. Er hat das Universum aus dem Nichts gerufen. Da war kein Leben, gar nichts und er hat Leben geschaffen. Wir können das nicht, wir können kein Leben erschaffen. Und dann denken wir, na, wenn wir es nicht können, dann kann es keiner. Und dann wird versucht, in irgendwelchen Experimenten irgendwie nachzuweisen, wie Leben von selber irgendwie entsteht. Versuchen, aus irgendwelchen Proteinen irgendwie niedere Lebensformen zu erschaffen. Und scheitern aber immer wieder. Ja, und selbst wenn es mal gelingen wird, wird es doch auch nur beweisen, dass es Intelligenz braucht, um Leben zu erschaffen. Dass das nicht von selber geht. Aber letztendlich ist es immer Gott, der Leben erschafft. Und der Vater und der Sohn, der Tote lebendig macht. Johannes 5,21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und das passiert auch heute noch. Es passiert nicht so oft und es ist auch damals nicht oft passiert. Ja, 3 Geschichten in den Evangelien. Im Alten Testament gibt es auch noch. Gott tut es nicht so oft und so ständig. Ja, aber warum eigentlich nicht? Und ich glaube, weil Gott es hat mehr für uns und wir sollen den Blick drauf nicht verlieren. Ihm geht es um die Auferstehung, wie Jesus auferstanden ist. Lazarus, die Tochter von Jairus, der Sohn der Witwe, sie waren tot und wurden wieder lebendig. Aber keiner von ihnen war auferstanden. Sie wurden in ihrem gleichen Körper wiederbelebt, um schließlich irgendwann wieder zu sterben. Und Jesus war zwar nicht der Erste, der von den Toten zurückgeholt wurde, aber er war der Erste, der wieder auferstanden ist. Auferstehung bedeutet nicht nur wieder zu leben, sondern in einem neuen Körper zu leben, für ein Leben in der Ewigkeit. Und das ist als Erstes mit Jesus passiert, dass er einen neuen Leib bekam. Und uns wird gesagt, er wurde nicht nur gesehen, sie haben ihn auch angefasst. Lasst uns mal Lukas lesen, Kapitel 24, wenn ihr mitlesen wollt. Lukas Kapitel 24, die Verse 36 bis 43. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden vor Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm und aß vor ihnen. Ja, manche sagen, das war ja so eine Erscheinung, ja, so eine Art Vision oder Traum. Nee, das war's nicht. Die Evangelien und Lukas sind ganz klar hier. Leute, das war keine Vision oder so ein Geist. Das war nicht irgendwie was Okkultes. Nee, Jesus ist ihnen dort erschienen. Übernatürlich zwar, nimmer den Gesetzen unterworfen, nimmer gebunden an Raum und Zeit. Und das geht völlig über unseren Verstand. Er kommt irgendwie durch geschlossene Türen, ist plötzlich mitten unter uns und dann auch wieder weg. Ja, so aus dem Nichts in die Mitte rein. So Raumschiff Enterprise mäßig, so wusch ins Zimmer gebeamt. Aber eben kein Gespenst. Er hatte Fleisch und er hatte Anmut. Und sie konnten ihn anfassen. Er hat vor ihren Augen gegessen. Und sie sehen seine Hände und seine Füße. Sie sehen seine Wunden. Sie bluten immer, aber sie sind da. Zeichen der Kreuzigung. Man hat es noch gesehen, sein Leiden. Es war sichtbar. Und wie sagte der Engel? Jesus, der Gekreuzigte. Das hier war derselbe Jesus, der gelitten hat, der gekreuzigt wurde. Derselbe Jesus, der gestorben ist, der tot war und ins Grab gelegt wurde. Und jetzt aber ist er Jesus, der Auferstandene. Und er hat einen neuen Leib. Er sah nicht unbedingt genauso aus wie vorher. Die Bibel sagt, er wurde das ein oder andere Mal nicht gleich erkannt, zeigte sich in anderer Gestalt. Aber er war der Gleiche. Und nicht irgendwie so ein Guru, ja, der jetzt irgendwo von irgendwo auftaucht und so, ja, der Jesus aus Nazareth, der ist gestorben und ich bin jetzt der neue, übergeistliche Christus und jetzt ziehen wir nach Indien oder so. Nein, es war Jesus aus Nazareth, tot und jetzt wieder lebendig. Und seine Wunden, die bewiesen das auch. Er hatte immer noch diese Wunden an Händen und Füßen. Und auch an der Seite, die auch Zeichen seiner Liebe sind zu uns. Vers 9. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Maria ist die erste Zeugin und sie weint. Ja, Jesus ist weg. Und jetzt ist da dieser nette, freundliche Mann und sie glaubt, es ist der Gärtner. Ja, es sieht anders aus als Jesus, lesen wir bei Johannes. Hast du ihn weggenommen? Wo ist er? Bis sie es dann endlich kapiert, in dem Moment, als Jesus ihren Namen ruft, sie seine Stimme hört. Von der Art, wie er sie anspricht, daran erkennt sie ihn. Dann ging sie hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Ja, sie glaubten nicht. Und es lag vielleicht auch daran, dass die Zeugen Frauen waren. In der Kultur damals, zur Zeit Jesu, waren Aussagen von Frauen nicht so viel wert. Und es war im Judentum so, aber auch in der römisch-griechischen Welt damals. Der antike Historiker Josephus schrieb damals, das Zeugnis von Frauen und von Sklaven ist vor Gericht untauglich. Aber so nicht bei Gott. Gott ist nicht so. Ihm sind Frauen wichtig. Und sie sind seine ersten Zeugen und das ist sein Wille. Und übrigens spricht das auch für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ja. Hätte Markus irgendwelche Märchengeschichten erfunden, hätte er bestimmt keine unzuverlässigen Zeugen benannt. Und die Bibel beschönigt nichts. Sehen wir auch bei Matthäus übrigens, ja, bei Jesus' Stammbaum. Seine Vorfahren waren Ehebrecher, Mörder, Prostituierte und ganz viel mehr noch. Und kein königlicher Geschichtsschreiber würde sowas auflisten. Da wird alles beschönigt. Das sehen wir ja auch heute noch bei vielen in der Politik und so weiter. Die Bibel ist wahr und die Evangelisten berichten auch die Wahrheit und lassen nichts weg, egal ob positiv oder negativ. Die Bibel beschönigt nichts. Und wie war es mit den Jüngern nach Emmaus? Vers 12. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Ja, sie waren unterwegs, sie trafen Jesus, dann waren sie zusammen unterwegs. Er hat ihnen die Schriften ausgelegt, was über ihn bei Mose und den Propheten geschrieben steht. Und er sprach mit ihnen wie immer und ihr Herz brannte auch. Aber sie haben es erstmal nicht gecheckt. Erst als er mit ihnen am Tisch saß und betete und das Brot brach, dann, du bist Jesus! Und dann war er auch schon wieder weg, vor ihren Augen verschwunden. Verse 13, 14. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzensfertigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Ja, die Menschen, die waren also damals nicht so naiv und leichtgläubig, wie man immer denkt und vermutet, dass sie einfach alles glaubten, was man ihnen erzählte. Die konnten die Dinge durchaus auch nüchtern betrachten. Aber obwohl die Jünger 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, mit ihm gelebt haben, von ihm gelehrt haben und hätten eigentlich wissen müssen, was passieren wird, waren sie immer noch skeptisch jetzt und konnten es nicht glauben, was ihnen da berichtet wurde. Und wir sehen hier, du kannst die Wahrheit sagen und trotzdem glaubt dir keiner. Du kannst die Wahrheit sagen und trotzdem glaubt dir keiner. Das ist das, was die Jünger von Emmaus erlebten und vor allem auch die Frauen erlebten. Sie wissen, was sie gesehen haben und erlebt haben. Sie gehen in die Gruft, stellen fest, kein Jesus mehr da. Sie haben mit dem Engel gesprochen, der hat das alles noch bestätigt. Und sie gehen dann zu den Jüngern, hallo, das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden. Und die Jünger so, er ist wahrhaftig auferstanden. Nee, so nicht. Die Jünger sagen, alles leeres Gerede, bla bla bla. Die nehmen es einfach nicht ernst, glauben kein Wort. Und das kann uns heute auch passieren, wenn wir mit anderen drüber reden. Leo, du glaubst an den Leben nach dem Tod, woher willst du das denn wissen? Ist doch noch keiner zurückgekommen? Doch, einer schon, einer kam zurück, nämlich Jesus. Und er starb und er ist tatsächlich auferstanden. Und mit seiner Auferstehung hat er ein Zeichen gesetzt. Hey Leo, meine Frage, wieso glaubst du an Jesus? Grenz das nochmal ein. Na, das kann ich dir sagen, weil er auferstanden ist. Ganz einfach. Dass mich jemand mag oder liebt, das gibt's. Ich hoffe, ihr liebt mich. Dass jemand für mich stirbt, das ist schon eher ungewöhnlich. Aber okay. Aber dass jemand für mich stirbt und dann aufersteht, das ist eher selten, oder? Das ist einmalig, das haben wir nur einmal gefunden. Ja, Leo, das kann ich aber nicht glauben. Doch, das könntest du, du willst aber nicht glauben. Du willst nicht glauben, dass Gott ein Gott ist, der Dinge tut, die aus dem Rahmen fallen. Und den Menschen da draußen die Wahrheit zu erzählen, das ist nicht immer leicht. Es stimmt, dass Leute das schwer glauben können. Für viele ist es zu weit weg, ist mir völlig klar. Und wenn wir Christen dann diese Ablehnung und diesen Unglauben erleben, dann ist es aber wichtig, dass wir nicht ängstlich werden und sagen, okay, ich sage dann lieber gar nichts mehr. Was sollen denn die anderen von mir denken oder so? Sondern, dass wir dazu stehen, dass wir zu Jesus stehen. Und selbst wenn du die Erfahrung machst, du sagst die Wahrheit und dir glaubt keiner, dann sei nicht frustriert, weil den Frauen und auch Jesus selbst ging es ganz genauso. Wenn ihr möchtet, schlagt mal den 1. Korintherbrief auf, das ist Kapitel 15. Ab Vers 12 bis 21. Ja, da ist eine Gemeinde, die glaubt an Jesus, die glaubt an die Erkenntnis, Jesus nachzufolgen, an die Offenbarung und an alles. Alles ist da. Aber manche sagen, es gibt keine Auferstehung. Ja, das ist der Hammer. Das Grundlegende haben sie noch nicht verstanden. Und stell dir vor, es gäbe kein Kreuz und keine Auferstehung. Dann wäre das hier alles sinnlos. Ja. Wir könnten sonntags ausschlafen oder wir treffen uns mit dem Fastnachtsverein oder treffen uns zum Bingo spielen oder so. Es spielt einfach keine Rolle. Kapitel 15, 12 bis 21. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Und dieser eine einzige, das ist Jesus. Jesus ist nimmer tot, er ist auferstanden. Er lebt und er lebt in Ewigkeit. Und er ist unsere wunderbare Hoffnung auf unsere Auferstehung. Und deshalb sollten wir als Christen uns nicht auf unser Leben hier konzentrieren. Wir sollten nicht den Blick auf die Ewigkeit verlieren. Wir werden nicht zu Staub grübeln und der Tod ist nicht die Endstation. Und das ist so eine große Verheißung und so ein großes Geschenk. Das ist so großartig und krass, wenn ich jetzt schon ruhig in die Zukunft schauen kann. Ich muss nicht zurückdenken, da mit 20, da war noch alles gut, ich war fit. Mit 40 ging es auch noch. Jetzt bin ich 50, aber was wird mit 60, 70, 80 sein? Oder mit 122? Und mit Jesus ist egal, was kommt. Ich kann mich trotzdem freuen, weil ich nicht nach hinten blicke, sondern nach vorne sehe. Ich weiß, eines Tages in der Ewigkeit werde ich so richtig fit und frisch sein. Vielleicht auch ein bisschen schlanker. Aber ich bin überzeugt, im Himmel wird es keine Implantate oder Rollstühle oder sowas geben. Und der François wird sich vielleicht mit mir zurückerinnern. Ah, weißt du noch, damals vor 300 Millionen Jahren, da habe ich immer diesen Stock gehabt Damals ging es nicht ohne. Aber dann im Himmel, dann wird es keine Stöcke mehr geben. Das wird alles vergangen sein. So wie Jesus einen Auferstehungsleib nach der Auferstehung hatte, so werden wir einen besitzen. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten zurückgebracht hat, die wirkt auch in uns. Und das ist die frohe Botschaft für uns. Es gibt Auferstehung. Und die große Frage heute Morgen ist es: Glaubst du das? Dietrich Bonhoeffer hat es geglaubt. Er war einer der vielen, vielen Zeugen für Jesus. Und kurz vor seiner Ermordung durch die Nazis sagte Bonhoeffer seine Abschiedsworte: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Und ich möchte mit Jesu Worten schließen aus Johannes Kapitel 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Amen. Ja, und König Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du gelitten hast, dich verspotten hast lassen, das alles durchgemacht hast, dass du auf Golgatha dein Leben gegeben hast, dein Blut gegeben hast, um uns frei zu machen, dass wir mit dir leben können in Ewigkeit, weil du uns so lieb hast. Und ich bete, dass du uns jeden Tag hilfst, um dir zu dienen, dass du uns zeigst, was dein Wille für uns ganz persönlich ist, für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass du uns hilfst, die Wahrheit nach draußen zu tragen und nicht den Mut zu verlieren aus Menschenfurcht oder was auch immer. Und dass wir die Wahrheit erzählen, dass viele, viele Menschen noch gerettet werden. Das ist nämlich dein Wille, Herr. Und ich danke dir, dass du uns so lieb hast. Und wir haben dich auch lieb, Jesus. Amen.